Packaging People. Der Podcast von Packaging Journal und Interpack.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Laux. Ich bin stellvertretender Chefredakteur beim Packaging Journal und ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserer neuen Ausgabe von Packaging People, unserem Podcast mit dem heutigen Gast. Es ist Tanaro Schädler, Innovation Engineer AI und Data von der Uhlmann Group. Herzlich willkommen, Herr Schädler.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Schädler, schön, dass Sie hier sind. Bevor wir auf alle Details kommen, warum und weshalb Sie gerade jetzt so ein interessanter Gast sind, wollen wir doch noch ein bisschen sprechen mit jemandem, der noch nie in seinem Leben ja tatsächlich auf einer Interpack war. Das sind in diesem Falle Sie, Herr Schädler, da ist überhaupt nichts Schändliches dran, aber wollen natürlich trotzdem von einem Interpack-Rookie wissen, jetzt so kurz vor der Weltleitmesse, was sind Ihre Erwartungen an Ihren Besuch in Düsseldorf Anfang Mai?
Ja, tatsächlich war ich noch nie auf der Interpack, allgemein einer meiner ersten Messebesuche dieser Branche. Ich bin sehr gespannt, weil es in gewisser Weise auch das, ich sag mal, Klassentreffen der Branche ist. Man zeigt sich im besten Fall von seiner besten Seite. Das heißt natürlich in meiner Rolle, man zeigt die spannendsten Innovationen, die neuesten Technologien, an denen die jeweiligen Unternehmen gerade arbeiten. Und ich bin sehr gespannt, wie die unterschiedlichen Verpackungsindustrieunternehmen hier aufgestellt sind, woran sie arbeiten, was die aktuellen Innovationsthemen sind. Genau.
Absolut nachvollziehbar. Und daran, dass es Ihr erster Interpack-Besuch sein wird, kann man, glaube ich, auch schon ablesen, dass Sie noch jüngeren Datums sind. Sie sind nämlich Teil des Young Talents Day auf der Interpack in Düsseldorf am 13. Mai. Werden wir später noch ein bisschen ausführlicher dann drüber sprechen. Zuallererst würden wir natürlich gerne mal wissen wollen, Herr Schädler, was so Ihre Aufgabengebiete bei Uhlmann sind und warum Sie eigentlich so ein junges Talent sind, das auf die Interpack eingeladen wird.
Ja, ich fange mal mit der ersten Frage an. Meine Aufgaben als Innovation Engineer AI and Data im Future Lab der Uhlmann Group Holding sind sehr vielfältig. Und wie der Name sowohl meiner Funktionsbeschreibung als auch unserer Abteilung vermuten lässt, beschäftigen wir uns mit Zukunftsthemen und Innovationen. Und in meinem konkreten Fall mit der künstlichen Intelligenz. Und mein Aufgabengebiet in wenigen Worten beschrieben ist die Unterstützung der Integration von künstlicher Intelligenz an unterschiedlichen Stellen entlang der Wertschöpfungskette in der Uhlmann-Gruppe.
Uhlmann, die meisten unserer Hörer werden es natürlich wissen, aber ist selbstverständlich ein weltweit führender Systemanbieter der Maschinenanlagen für das Verpacken von Pharmazeutika. Das ist, glaube ich, in dem Fall sehr wichtig. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Also Blister, Flaschen, Kartons entwickelt und produziert. Sie sind da im Bereich KI vor allem tätig. Meine Frage wäre, um so ein bisschen auf dieses Thema hinzuleiten, was hat Sie persönlich an dieser Schnittstelle gereizt, KI, AI und Maschinenbau?
Ja, der Maschinenbau hat einen hohen Stellenwert in Deutschland. Ich würde sagen, es ist eine der zentralen Schlüsseltechnologien oder Schlüsselbranchen, die wir in Deutschland haben. Und gleichzeitig komme ich aus der Informatik, aus der Machine Learning, aus dem Bereich der KI und freue mich deswegen sehr, mein Wissen über diese Technologie mit dieser sehr wichtigen Industrie und Branche, die wir in Deutschland noch haben, zu verbinden. Und ich würde sagen, es gibt sehr großes Potenzial und sehr großen Innovationscharakter in dieser Branche, weil wir hier in Deutschland natürlich technologisch führend sind im Maschinenbau und trotzdem sehr viel Ausbaupotenzial in der Anwendung dieser Technologie haben.
Was ist aus Ihrer Sicht so die größte Fehlannahme über KI im industriellen Umfeld?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich es auf eine runtersetzen kann, aber ich würde sagen, eine der großen Aufgaben in meinem Gebiet sind über die technologischen Aspekte hinaus auch das Erwartungsmanagement. Und zwar gibt es da zwei Extreme, die man immer wieder ein bisschen in die Mitte zurückholen muss. Das eine Extrem ist die Befürchtung, die KI wird irgendwann eine vollkommene Automatisierung erreichen und alle Jobs gefährden. In gewisser Weise wird damit die aktuelle Fähigkeit der KI überschätzt. Es gibt aber auch sehr viele Stimmen, die sich der KI kritisch äußern, weil KI nun mal probabilistisch arbeitet, dass ihr die Fähigkeit aberkannt wird, abgesprochen wird. Und ich glaube, wir befähigen uns da durchaus in einem Mittelfeld, dass die KI aktuell nicht das Allerheilmittel ist, aber durchaus ein sehr, sehr fähiges Werkzeug in gewissen Aufgabengebieten, das es heißt, in unserer Branche jetzt auch zu nutzen.
Nun sind wir ja noch gar nicht im spezifischen Verpackungsmaschinenbau angekommen thematisch, sondern erstmal wirklich nur der deutsche Maschinenbau an sich. Sie haben es ja gerade erwähnt. Wie überzeugt man so eine traditionell eher mechanisch geprägte Branche, ich formuliere das ganz vorsichtig, von KI-Potenzialen? Also liegt es so auf der Hand, liegt es so nah, das zu nutzen, oder mussten Sie da auch, oder müssen Sie da auch völlig unabhängig von Uhlmann auch, ich sage mal vorsichtig, Überzeugungsarbeit leisten?
Überzeugungsarbeit muss man, glaube ich, in Innovationsfeldern immer leisten, in gewisser Maße. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass das Thema KI in den letzten Jahren einen gesellschaftlichen Aufschwung erlebt hat, in breiter gesellschaftlichem Munde angekommen ist. Das heißt, so die ersten Barrieren, ersten Kontaktpunkte sind schon abgebaut. Damit ist eine grundsätzliche Offenheit für das Thema an sich da. Nichtsdestotrotz muss man im Einzelnen natürlich Überzeugungsarbeit leisten, ein bisschen auch in Change Management reingehen. Die Anwendung von neuen Technologien bedeutet ja nicht immer, dass man die Technologie über bestehende Prozesse hinwegstülpen kann, sondern manchmal vielleicht auch Prozesse neu denken muss. Und auch hier muss ein gewisses Change Management der Belegschaft mitgedacht werden. Aber grundsätzlich erlebe ich durchaus Offenheit für dieses Thema und auch habe ich das Gefühl, dass die Potenziale und die Dringlichkeit dieses großen Themas künstliche Intelligenz hier in dieser Branche und bei Uhlmann definitiv gesehen wird.
Ich wollte damit eigentlich erst später reinsteigen, aber jetzt haben Sie schon angesprochen, die Durchdringung der KI auch in den privaten Bereich, ja, also nicht nur beruflich, sondern auch im privaten Umfeld. Wie nutzen Sie privat KI?
Sehr umfangreich. Auch wenn ich in meinem aktuellen Job nicht mehr so viel programmieren und coden kann, wie ich das vielleicht manchmal gerne würde, tue ich das privat noch sehr gerne und ein bisschen ist es zu einem Unwort verkommen, aber ich vibe-code sehr gerne privat. Unterschiedliche Hobbyprojekte in meinem Smart Home, kleine Utility-Skripte, die mir repetitive Aufgaben in meinem digitalen Leben abnehmen. Und ansonsten nutze ich so, wie sehr viele Leute künstliche Intelligenz heutzutage nutzen, in Form von Wissensaneignung. Also ich würde sagen, der naheliegendste Anwendungsfall, wie Leute privat KI nutzen, ist heutzutage als Ersatz oder als Erweiterung für die Suchmaschine geworden, um schnelle Fragen, kurzfristige Neugierde zu stillen.
Das heißt, Sie fotografieren jetzt nicht Ihren Kühlschrank und fragen dann die KI, was sie kochen soll?
Ich mache es noch viel schlimmer. Ich habe mir ein Tool programmiert, mit dem ich durch die Küche laufen kann, ins Mikrofon spreche, welche Zutaten ich da habe und lasse mir daraus Rezepte generieren. Das funktioniert fabelhaft.
Wahnsinn, habe ich noch nie gehört, aber genau deshalb für solche Facts sind Sie ja bei uns im Podcast. Und nicht nur deswegen, sondern auch, das müssen wir hier der Vollständigkeit auch erwähnen, Sie haben ja einen ganz renommierten Preis bekommen. Sie haben den ersten Preis gemacht in der Kategorie Masterarbeit beim Nachwuchspreis des VDMA, also Verband Deutscher Maschinenanlagenbau, größter Industrieverband in Europa, über 3600 Mitglieder nehmen. Da haben Sie den ersten Preis gemacht in Sachen Digitalisierung im Maschinenbau als Absolvent der Informatik an der Universität Ulm, Herr Schädler. In zwei Sätzen, für was wurden Sie denn ausgezeichnet da?
Ausgezeichnet wurde ich für meine Masterarbeit, die ich an der Universität Ulm in gemeinsamer Kooperation mit den Ulmen PAC-Systemen entwickelt habe. Und dabei habe ich ein KI-System entwickelt, welches die Fehlerfindung in unseren Software-Tests um ein relativ relevanten Faktor beschleunigt oder effizienter gestaltet.
Okay, stark. Also auch da nochmal herzlichen Glückwunsch. War, glaube ich, jetzt im Januar, habe ich es, glaube ich, vernommen. Und jetzt sind Sie bei uns Februar im Podcast. Auch natürlich vor allem im Vorfeld der Interpack. Wie gesagt, da kommen wir im weiteren Verlauf des Podcasts noch dazu. Jetzt würde ich schon gerne mal einsteigen in das ganze in die ganze Umfeld dieses Pharma-Packaging-Komplexes, weil das ja im Grunde auch Brot und Butter für Ullmann und ihr täglich Brot ist. Ich bin ein Riesenfreund von Auswahlfragen. Und Sie dürfen aber auch mehrere Antworten nennen. Ich würde erst mal ganz generell fragen aus Ihrer Sicht. Ist KI bei Ullmann eher Effizienztreiber, Differenzierungsmerkmal oder Geschäftsmodell-Enabler? 1, 2 oder 3?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber da Sie mir die Option offen gehalten haben, antworte ich natürlich mit allem 3 und vielleicht, vielleicht erwähne ich noch kurz einen Satz.
Ja.
Genau. Effizienztreiber ist künstliche Intelligenz, würde ich sagen, in allen Aspekten. Gerade wenn wir an unterschiedliche Geschäftsprozesse außerhalb der klassischen Maschine denken, ist allgemeine Künst oder die generative künstliche Intelligenz, wie wir sie in den aktuellen Varianten zur Verfügung haben, Effizienztreiber in allen Bereichen. Zu einem Business Model Treiber oder auch zu einem Alleinstellungsmerkmal wird es vor allem dann, wenn wir an das Produkt selbst, an unsere Maschine denken, an die Services, die wir damit entwickeln können. Und auch hier nutzen wir bei Ullmann das Potenzial, das wir darin sehen.
Okay, ich verstehe. Wo würden Sie sagen, wie stark ist KI bereits in Anlagen integriert? Und wo stehen Sie oder stehen wir, steht man bei dieser Entwicklung erst noch am Anfang?
Auf jeden Fall stehen wir alle noch in dieser Technologie und in dieser Entwicklung am Anfang. Die Technologie selbst steckt noch in den Kinderschuhen. Auch wenn wir zurückblicken, der Durchbruchsmoment in der breiten Gesellschaft von künstlicher Intelligenz war vermutlich der Release von ChatGPT vor knapp über 3 Jahren.
Ja.
Das heißt, das ist im Blick auf Technologien eine sehr kurze Zeitspanne und entsprechend ist natürlich auch die Umsetzung und die Integration in unser Unternehmen, in unsere Produkte noch sehr am Anfang. Das bringt mich zu einem weiteren Punkt. Gerade wenn wir an die Maschinen selbst denken, gibt es natürlich auch einige Herausforderungen, vor denen wir stehen. Sie haben es eingangs schon erwähnt, Ullmann beschäftigt sich primär mit der Pharmabranche. Und hier haben wir zu Recht einige Regulatorien und die erschweren den Einsatz von nicht deterministischen Systemen, wie wir sie in dem, was wir heute oft als künstliche Intelligenz bezeichnen, meist vorfinden. Und das erschwert die Validierung und damit den Einsatz von künstlicher Intelligenz in die Produkte direkt zum heutigen Zeitpunkt.
Mhm. Über die Hürde würde ich tatsächlich auch nochmal aufgreifen wollen, aber Sie haben tatsächlich recht. Ich habe in der Tat ChatGPT, muss genau 3 Jahre her sein, genutzt. Da saß ich im ICE auf dem Weg zu Ullmann im Übrigen nach Laubheim. Es war nicht abgesprochen, da war damals die Pre-Press-Konferenz der Interpack und da war Ullmann ein toller Gastgeber und beim ICE habe ich mir ein ChatGPT-Login gemacht im Jahr 2013. 23 war das im April, weiß ich noch sehr gut. Also wirklich da auch ein Zufall der Dinge. Nun ist ja im privaten Gebrauch ja oftmals, oder ich habe schon mit mehreren Leuten darüber gesprochen, die so ein bisschen in Sorge sind um ihre Daten. Nun wird es bei einem Verpackungsmaschinenbauer oder bei Kunden vom Verpackungsmaschinenbauer ja nicht unähnlich sein. Also ich frage mal ganz bewusst offen, wie ist diese Datenfrage geregelt, sobald KI zum Einsatz kommt?
Da müssen wir nochmal unterscheiden. Mhm. Wenn wir von der Datennutzung und Datenweiterverarbeitung von bestehenden Basismodellen wie dem Einsatz von den GPT-Modellen und so weiter sprechen, dann haben wir da entsprechende Datenschutzvereinbarungen mit den Modellanbietern, dass die Weitergabe dieser Daten ebenso nicht durchführen, wie wir das tun.
Ja.
Wenn wir davon sprechen, dass wir beispielsweise Produktionsdaten, Maschinendaten in analytischer KI weiterverarbeiten, dann verwenden wir diese Daten natürlich in unseren eigenen Systemen und können entsprechend besseren Umgang mit den zugrunde liegenden Daten versprechen.
Ich habe natürlich, oder nicht natürlich, sondern ich habe eigentlich darauf abgezielt, aber Sie haben es eigentlich schon sehr gut beantwortet. dass ja in diesem Zeitalter ein Maschinenbauer, also zusätzlich zum klassischen Engineering, ja heute wahrscheinlich zusätzliche Kompetenzen braucht, die einfach um die Umstände und mit KI sich ergeben. Was würden Sie da nennen wollen, vielleicht auch erstmal unabhängig von Ullmann, was da tatsächlich notwendig ist, um sich diesen Fragen auch zu stellen?
Ja, also künstliche Intelligenz und Daten sind eine Verbindung, die jeweils das andere sehr, sehr gut begünstigt. Das heißt, wir können die Modelle primär dann nutzen, wenn wir entsprechende Datengrundlagen haben. Und umgekehrt können wir Modelle erst aufbauen, wenn wir entsprechende Datengrundlagen haben. Lassen Sie mich ein Beispiel bringen. Wir können beispielsweise keine Zustandsüberwachung unserer Komponenten liefern, wenn wir keine Daten über die Zustände haben und entsprechende KI-Modelle generieren können. Umgekehrt können wir die besten Basismodelle für Zustandsüberwachung haben, die dann aber natürlich nur funktionieren, wenn der Kunde entsprechende Maschinendaten auch mit uns teilt. Und das bringt mich zu einem anderen Aspekt, wenn wir nämlich auch über die großen generativen künstlichen Intelligenzmodelle sprechen, dann werden diese natürlich mit öffentlich verfügbaren Daten trainiert. Man sagt da immer gern im Kern, es ist eine komprimierte Variante des frei verfügbaren Internets, die sich in diesen großen Sprachmodellen befindet. Aber was sich dort nicht drin befindet, ist das proprietäre Wissen, welches die entsprechenden Unternehmen jahrelang in ihren Arbeitsabläufen gesammelt haben. Und darin stecken Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten. Lassen Sie mich ein Beispiel bringen, woran wir zum Beispiel gerade bei Ullmann arbeiten, nämlich die PLC-Unterstützung, die Unterstützung in der PLC-Programmierung. Ich hatte schon eingangs erwähnt, dass ich privat auch sehr gerne mit künstlicher Intelligenz programmiere. Das funktioniert deswegen so gut, weil die künstliche Intelligenz auf frei verfügbarem Code von gängigen Programmiersprachen trainiert wurde. Jetzt wird heutzutage die Steuerung der Maschinen häufig in proprietären Programmiersprachen programmiert, beziehungsweise umgekehrt in Programmiersprachen, die primär im industriellen Kontext zum Einsatz kommen. Das heißt, hier existiert kein öffentlich zugänglicher Code. Das heißt, die Modelle tun sich sehr schwer damit, für die PLCs Code zu generieren. Umgekehrt haben wir bei Ullmann aber sehr viel Steuerungscode, den wir nutzen können, um die grundlegenden Foundation-Modelle so zu befähigen, dass sie mit unserem Wissen durchaus brauchbaren Code erzeugen können.
Nun haben Sie schon mehrfach so Ihre Hobbys erwähnt, die sich auch umgeben. Das finde ich total spannend. Herr Schädler, wenn Sie frei experimentieren könnten, welches Projekt würden Sie sofort starten? Völlig frei.
Völlig frei.
Völlig frei. Kohle ohne Ende da.
Wenn ich natürlich an meine Rolle als Innovation Engineer bei Ullmann denke, dann würde ich mir ein Basismodell für den Maschinenbau wünschen.
Okay.
Aber da sprechen wir über mehr als nur frei verfügbares Geld für Rechenressourcen, sondern da geht es dann auch darum, entsprechend viel Wissen, welches heutzutage in unterschiedlichen Aspekten unserer internen Dokumentation liegt, aber noch viel wichtiger, was heutzutage in den Köpfen unserer jahrelang erfahrenen Mitarbeitenden liegt, um das ebenfalls für entsprechende Modelle und damit für die gesamte Belegschaft einfacher zugänglich zu machen.
Ja. Lassen Sie uns noch kurz, lassen Sie uns noch mal über diese Spezifikation gerade im Pharmabereich sprechen. Wie gehen Sie denn ganz konkret auch mit diesen regulatorischen Anforderungen um, die ja da sind im Pharmabereich, also GMP, Validierung, diese ganze Auditierbarkeit? Wie verträgt sich das denn mit der KI?
In erster Linie ist es mal ein berechtigtes Framework, gerade in einem sensiblen Bereich wie der Pharmaindustrie.
Ja.
Wie eingangs erwähnt, erschwert es aber natürlich die unmittelbare Anwendung von Systemen, die wir heutzutage nur bedingt erklären und verstehen können, die nicht deterministisch arbeiten und damit nicht immer vorhersagbar und erklärbar sind. Nichtsdestotrotz können wir an unterschiedlichen Aspekten diese Tools nutzen. Ein Beispiel, das allgemein immer zu empfehlen ist im heutigen Stand der künstlichen Intelligenz, ist der Aspekt Human in the Loop, dass die KI-Systeme im Kern keine Entscheidungen treffen, keine finale Ausführung ermöglichen, sondern Empfehlungen abgeben, die anschließend von einem Menschen entgegengenommen werden, gegengeprüft werden und dann eventuell angepasst oder umgeführt werden.
Okay, okay. Wird die Verpackungsmaschine der Zukunft autonomer oder nur smarter?
Ich glaube beides. Das kommt auf den Zeithorizont drauf an und auf die entsprechenden Entwicklungen, die sich sowohl in der Technik als auch in der Regulatorik ergeben. Smarter sehen wir heute schon als Trend, ich würde sagen auch autonomer. Und wenn wir es schaffen, die Bemühungen, die sich in der Automatisierungstechnik in den letzten Jahren ergeben haben, jetzt noch mit dem Enablement von künstlicher Intelligenz zu verbinden, ich glaube, dann erreichen wir beide Aspekte.
Okay. Über welche Zeithorizonte wird man da sprechen? 10 Jahre, 20 Jahre? Was würden Sie sagen, wie sind da die Zyklen? Oder ist es einfach unvorhersehbar?
Jetzt bin ich weder Zukunftsforscher noch habe ich eine Glaskugel, in die ich blicken kann. Aber wir können ja gerne mal Trends vorausprojizieren. Und jetzt kommt es darauf an, welche Zielmarke wir uns setzen. Eine vollständige Autonomie kann ich natürlich nicht vorhersehen, aber wir sehen heute schon Ansätze von vorausschauender Wartung, wir sehen heute schon Ansätze von autonomer Fehlerkorrektur. Das heißt, wenn wir diese technologischen Ansätze so fortsetzen, können wir über Teilautomatisierung in 10 Jahren auf jeden Fall sprechen.
Okay, okay. Nun sind Sie Teil dieses, oder nicht dieses, sondern des Young Talents Day auf der Interpark in Düsseldorf 2026. Am 13. Mai sind also erwiesenermaßen ein junges Talent. Und Sie merken an meinem Alter, dass ich sehr weit weg von jung und Talent bin. Aber mich würde trotzdem interessieren, was würden Sie sagen, was braucht man heutzutage, vielleicht auch als Nachwuchskraft, vielleicht gar nicht mal in Ihrem Bereich, was muss man mitbringen, um im Maschinenbau, im Verpackungsmaschinenbau seinen Weg zu gehen? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall Offenheit, Neugierde und den Wunsch, Technologie und oder Innovation voranzutreiben. Offenheit ist, glaube ich, schon fast der wichtigste Aspekt in einem Feld, das durchaus schnelllebig ist. Jetzt ist der Maschinenbau grundsätzlich ein bisschen erfahrener, schon länger präsent. Und dennoch sehen wir, dass eine schnelllebige Technologie wie künstliche Intelligenz auch hier nicht aufzuhalten ist. Und eine Offenheit und eine Neugierde gegenüber neuen Möglichkeiten, gegenüber dem Wandel mitzubringen, ist wichtig, um diese Branche resilient für die Zukunft zu machen.
Was sind aus Ihrer Sicht so die technologischen Hypes, die am ehesten überschätzt werden, welche am ehesten unterschätzt? Hätten Sie da noch eine Hausnummer, wo Sie sagen, das ist einfach nichts oder im Nachgang war das auch eine Fehlentwicklung?
Ich denke, klassische Bereiche zu nennen aus den letzten Jahren sind einerseits die Blockchain, die durchaus ihre Daseinsberechtigung hat, aber vielleicht nicht in der Breite, in der sie zu dem Zeitpunkt angepriesen wurde. Eine weitere Technologie, die ich nennen könnte, bei der ich aber vorsichtiger wäre, ist der Aspekt der Virtual Reality, Augmented Reality. Ja. Auch die wurde in ihrer Breite möglicherweise überschätzt. Aber wir sehen einerseits, dass sie in gewissen Fokuspunkten durchaus eine Daseinsberechtigung hat und auch heute sehr viel Mehrwert schaffen kann. Des Weiteren sehen wir gerade in Richtung Augmented Reality, dass die großen Tech-Konzerne hier die Forschung weiter vorantreiben mit entsprechenden Produkten auf den Markt gehen. Das sehen wir bei der Apple Vision Pro vor wenigen Jahren, die das Konzept wieder neu angefacht haben. Wir sehen das aber jetzt auch in den Meta-Smart Glasses, in denen sich dieses Konzept dann tatsächlich nicht mehr mit klobigem VR-Headset umsetzen lässt, sondern tatsächlich mit einer klassischen Ray-Ban-Brille. Von daher würde ich diesen Trend noch nicht für tot erklären.
Okay, spannend. Zum Schluss kann ich Sie natürlich nicht gehen lassen, ohne zu fragen, was war bislang Ihr größtes Aha-Erlebnis bei der Nutzung, bei der Implementierung von KI, gerne auch aus dem privaten Bereich? Gibt's da eins?
Ich habe regelmäßige Aha-Erlebnisse, wenn es technologische Sprünge gibt in den Modellen. Wir erleben oft einen inkrementellen Sprung von Fähigkeiten in künstlichen Intelligenzmodellen, aber immer wieder gibt es dann doch Meilensteine, die es hervorzuheben gibt. Ich würde sagen, der letzte große Meilenstein, den wir hatten, waren die Reasoning-Modelle, in denen der lange geglaubte Mythos, künstliche Intelligenz könnte keine Mathematik, widerlegt wurde. Inzwischen gewinnen Modelle von OpenAI und Google Mathe-Olympiaden. Das heißt, da muss man auch immer wieder seine eigenen Annahmen überarbeiten, weil sehr viel von dem, was zum heutigen Zeitpunkt als unmöglich bezeichnet wird, in der nächsten Modellgeneration möglicherweise schon standardmäßig etabliert ist.
Tanaro Schädler, Innovation Engineer AI und Data bei der Uhlmann Group. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast waren bei unserem Podcast Packaging People. Freue mich auf ein Wiedersehen auf der Interpack in Düsseldorf, Herr Schädler.
Danke ebenso. Ich freue mich ebenso am Young Talents Day der Interpack dabei zu sein und möglicherweise ins Gespräch einzutauchen.
Ja, vor allem interessiert mich natürlich, wie dann Ihre ersten Eindrücke oder Ihre Eindrücke von der ersten Interpack sind. Das ist ja immer total spannend, wie dann jemand die Weltleitmesse tatsächlich wahrnimmt. Also kann Ihnen jetzt schon mal sagen, der wird einiges los sein und da kann man schnell von den positiven Eindrücken mitgenommen werden, Herr Schädler. Sehr inspirierend. Prima. Dann sage ich ganz herzlichen Dank nochmal. Viele Grüße und allen Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich besten Dank und bis zur nächsten Ausgabe von Packaging People. Alles Gute.
Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, RTL Plus oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packaging-journal.de/podcast und auf der Interpack. Die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche findet statt vom 7. bis 13. Mai 2026 in Düsseldorf.